Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von rtl.de heißt es, haben Sie schon einmal beobachtet, dass sich jemand in Ihrem Umfeld apathisch verhalten hat? Um unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen, klicken sich einige Menschen gerne auf Zeit aus der Welt aus und wirken so auf andere kaum noch ansprechbar. Im medizinischen Fachjargon geht Apathie einen Schritt weiter und beschreibt einen Zustand der Teilnahmslosigkeit mitsamt scheinbarer Emotions- und Interessenlosigkeit, der von fehlender Ansprechbarkeit und mangelnder Aufnahmefähigkeit geprägt ist. Obgleich apathische Kurzepisoden annähernd jenen Menschen im Leben begegnen, hält echte Apathie über mehrere Tage an und deutet immer auf einen krankhaften Zustand der Psyche oder des Körpers hin. Apathische Zustände liegen aus medizinischer Sicht vor, sobald eine Person keinerlei Interesse mehr an der Außenwelt zeigt. Apathie sollte nicht mit Emotionslosigkeit gleichgesetzt werden, kann allerdings von verminderter Reizaufnahmefähigkeit geprägt sein und aus diesem Grund zumindest den Eindruck eines emotionalen Mangelzustands vermitteln. Nicht immer sind apathische Episoden ein Krankheitszeichen. Wiederholen sie sich aber regelmäßig und halten über mehr als einen Tag an, so kann nicht mehr von normalen Gemütszuständen die Rede sein. Geschwister, es ist hier interessant festzustellen, dass echte Apathie über mehrere Tage andauert und es als ein krankhafter Zustand bezeichnet wird, wo auch das Interesse an der Außenwelt fehlt. Und heute befassen wir uns mit der Gemeinde von Laodicea, die eine gleichgültige Auffassung hat. Sie ist die letzte der sieben Gemeinden, die im Buch der Offenbarung vorkommen. Und alle sieben Gemeinden wollen einen relevanten Standpunkt vermitteln, dass sie repräsentativ für alle Zeiten in der Gemeindegeschichte angesehen werden. So lasst uns nun den Predigttext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 3, die Verse 14 bis 22, wo es heißt: Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, wenn du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie ich auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Vers 14 beginnt mit der klassischen Ansprache an den Adressaten, den Engel der Gemeinde in Laodicea. Das bedeutet, dass die ganze Gemeinde in dem Geschehen involviert ist. Was können wir über die historische Seite bezüglich dieser Versammlungen sagen? James Burton Kaufman schreibt dazu, Laodicea ist ein Wort, das für Lauheit, Gleichgültigkeit und Kompromissbereitschaft steht. Manche Theoretiker legen großen Wert auf die von ihnen behauptete Bedeutung des Wortes. Ihr Name bezeichnet sie als die Kirche der Bibelherrschaft, die demokratische Kirche, in der alles von der öffentlichen Meinung bestimmt und entschieden wurde. Wir können dies nur ungern akzeptieren, da die Stadt von ihrem Gründer Antiochos II. 261 bis 246 vor Christus nach seiner Frau Laodice benannt wurde. Sie lag in derselben Gegend wie die anderen sechs in dieser Reihe behandelten Städte, an der großen Römerstraße nach Antiochia in Syrien. Aufgrund der Anfälligkeit der Wasserversorgung war es nie eine richtige Festung. Die Wasserversorgung erfolgte hauptsächlich über ein anfälliges Aquädukt von Quellen, die 10 Kilometer nördlich in Richtung Hierapolis lagen. Laodicea hätte einer entschlossenen Belagerung kaum standhalten können. Laodicea war ein wohlhabendes Bankenzentrum. Nach dem großen Erdbeben, das den Ort im Jahr 60 nach Christus zerstörte, bauten sie ihn dort sofort aus eigenen Mitteln wieder auf und lehnten die großzügigen Geschenke des Kaisers ab. Gelehrte, die annehmen, Laodicea habe sich nicht so schnell erholt wie ein Datum in den späten 60er Jahren der Offenbarung, würden darauf schließen, dass sie den großen Reichtum und die Autarkie der Stadt nicht berücksichtigt haben. Laodicea erlitt den gleichen allgemeinen Niedergang wie die gesamte Region in den folgenden Jahrhunderten und fiel schließlich im 14. Jahrhundert an die Türken. Heute heißt es Eskişehir, was die alte Stadt bedeutet, und ist die Hauptstadt der gleichnamigen türkischen Provinz. Die Einwohnerzahl betrug 1955 122.755. So viel also dazu. Es gibt noch eine weitere geschichtliche Position, was Jakob Thiessen vertritt, die eine andere Auslegung hat. Des Weiteren sehen wir in Vers 14, wie sich der Herr Jesus hier vorstellt. Und wie in jedem Brief wird auf eine Eigenschaft des Sprechers hingewiesen, die geeignet war, um Eindruck zu hinterlassen oder dem, was der jeweiligen Gemeinde gesagt werden sollte, besondere Kraft zu verleihen. Laodicea war von Lauheit geprägt und der Hinweis darauf, dass er derjenige ist, der das Amen repräsentiert, war passend, sich dieser Versammlung vorzustellen. Warum? Das hebräische Äquivalent von Amen ist treu und wahrhaftig. In Jesaja 65, die Verse 15 bis 16, kommt das Amen im Wort der Wahrhaftigkeit zum Ausdruck. Lasst uns lesen. Seine Knechte aber wird er mit einem anderen Namen beginnen, sodass wer sich im Land segnen will, sich bei dem wahrhaftigen Gott segnen wird. Und wer im Land schwören will, bei dem wahrhaftigen Gott schwören wird. Was er affirmiert, ist wahr. Und was er verspricht oder droht, ist gewiss, da der Herr selbst durch Aufrichtigkeit und Wahrheit gekennzeichnet ist, kann er dasselbe bei den anderen nur mit seiner Zustimmung geben. Daher missbilligt er die Lauheit, die ihrem Wesen nach immer mit Unaufrichtigkeit gleichzusetzen ist. Diese Eigenschaft war daher in jeder Hinsicht angemessen, wenn man sich seine lauwarme Gemeinde zuwendet. Was wir auch feststellen können, ist, dass im Kontext von Jesaja 65 die Rede von einem neuen Himmel und von einer neuen Erde zu beobachten ist. Und bei unserer Stelle in Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 wird der Herr mit dem Ursprung der Schöpfung Gottes identifiziert, was eine Parallele zu der jeweiligen Jesaja-Stelle ist. Welche Relevanz hat es daher gegenüber den Laodiceern, wenn noch die vorherige Bezeichnung der Armen mit berücksichtigt wird? Es geht darum, dass in Christus die neue Schöpfung zu finden ist, der neue Himmel und die neue Erde, deren Anfang er mit der Auferstehung verkörpert und mit dem Armen bekräftigt wird. Und diese Auferstehungskraft war bei den Laodiceern nicht vorhanden, die sie so dringend benötigt hatten. Eine geistliche Erweckung steht hier in dem Vordergrund und ohne sie wird man nichts vollbringen können. Man beachte, dass selbst in Sardes ein treuer Überrest in einer weitgehend toten Gemeinde zurückgeblieben ist. Aber hier wird kein solcher Überrest anerkannt und es gibt keinerlei Lob für sie. Und nach seiner Kundgabe besprechen wir in den Versen 15 bis 17 das Problem im Detail der Gemeinde. In Vers 15 kommt wieder die Souveränität des Christus zur Geltung, wenn er sagt, dass er deren Werke kennt. Und in ihrem aktuellen Zustand ist es verheerend, dass sie weder kalt noch heiß sind. Mit anderen Worten werden sie von Christus als lauwarm beschrieben. Man beachte, die Gemeinde von Laodicea gehörte zu den Gemeinden, die uns aus den Schriften des Paulus bekannt sind. So hat Paulus zwei der Briefe angeordnet, die in der Versammlung von Laodicea gelesen werden sollte. Kolosser Kapitel 4, Vers 16 sagt es so: Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Und was die Geschichte dieses Umstands bezüglich warm oder kalt, so hören wir folgende Quelle. Kaltes Wasser wurde zum Trinken bevorzugt und heißes Wasser zum Baden. Aber in Laodicea fehlte eine natürliche Wasserversorgung. Wasser, das von heißen Quellen 10 Kilometer südlich kam, wäre wie jedes kalte Wasser, das aus den Bergen gewonnen werden konnte, lauwarm gewesen, als es Laodicea erreichte. Obwohl Wasser erhitzt werden konnte, war die natürliche Lauheit des lokalen Wassers im Gegensatz zum heißen Wasser im nahegelegenen Hierapolis zweifellos eine häufige Beschwerde der Anwohner, von denen die meisten ansonsten einen komfortablen Lebensstil pflegten. Ihr importiertes Wasser war ebenfalls voller Ablagerungen, obwohl es laut dem Geographen Strabo besser war als das Wasser von Hierapolis. Nun möchte ich euch die zweite Auslegung geben, die Jakob diesen vertritt. Die Warnung, nicht lauwarm zu sein, wird oft auf das Wasser bezogen, das von den warmen Quellen von Hierapolis in Richtung Laodicea weit geflossen und hier lauwarm angekommen sei, sodass es einen unguten Geschmack gehabt habe. Dazu bemerkt Wilson, eine derartige Rekonstruktion ist aber nicht korrekt. Denn nie ist Wasser von Hierapolis in Kanälen nach Laodikeia geleitet worden. Vielmehr existierte im ersten Jahrhundert nach Christus ein See zwischen den beiden Städten. Andererseits ist zu beachten, dass Laodicea nicht mit Hierapolis die Warmwasserquellen und mit Kolossea das kalte Schmelzwasser teilte, sondern nur Zugang zum lauwarmen Wasser hatte, das durch ein Aquädukt in die Stadt geleitet wurde. Offenbar waren die Christen im Glaubensleben oberflächlich. Wie dem auch sei, sie sind nicht zum Gebrauchen, weder kalt noch warm. Kaltes Wasser wäre zum Trinken kostbar, heißes Wasser wäre für das Baden geeignet. Weder das eine noch das andere war festzustellen. Im übertragenen Sinne hatten sie also eine äußerst katastrophale geistliche Haltung. Und das ist ein schwerwiegendes Vergehen gegenüber ihren lebendigen Retter. Unser erster Anwendungspunkt, den wir nun einbringen, lautet: Eine lauwarme Haltung ist ein sündiges Delikt. Wie bereits erwähnt, konnte man die Laodicea zu nichts in Erwägung ziehen, was überhaupt nicht mit dem Willen Gottes vereinbar ist. Aber regen wir uns nicht nur über sie auf, denn es ist kein Phänomen vergangener Zeit, wenn man sich die Geschichte unserer Welt anschaut. Denn es gibt Christen, die sich mit den Gläubigen in Laodicea identifizieren können und auch lauwarm geworden sind. Und lasst es uns mit aller Deutlichkeit hören, dass diese Situation eine Sünde ist. Haben wir schon einmal darüber nachgedacht, dass nicht nur die aktive und kurze Tat eine Sünde sein kann, wie zum Beispiel der Blick nach einer anderen Frau oder der Blick nach einem anderen Mann? Nein, auch der bestehend lauwarme Zustand ist eine Haltung, die in einer permanenten Opposition zum Evangelium steht. Denn sie kann keine Frucht hervorbringen und ist somit nicht tauglich. Lasst uns das anhand einer Illustration beobachten. Stellt euch vor, da gibt es einen Mann, der sowohl ein talentierter Maurer als auch Tischler ist, aber eine unentschlossene Gesinnung hat, obwohl er beides mit einer Freude verrichten könnte. Und dadurch, dass er nicht seiner Arbeit nachkommt, kann er nicht seiner Familie dementsprechend versorgen, die auf ihn so dringend angewiesen ist. Auch lässt er sich nicht von seinem Vater ermahnen, dass seine Vorgehensweise nicht der Norm entspricht und es ist nicht gebilligt werden kann. Genau so eine Person ist in ihrer Beschaffenheit wertlos, weil sie weder ihre Tätigkeit praktiziert, noch seine Frau und Kinder dient. Biblisch bezogen wird dieser Mensch als ein Ehemann und Vater eingestuft, der nicht der Heiligen Schrift folgt und sich seinen Aufgaben nicht widmet. Zugegeben ist das schon ein extremer Kasus, aber kein Einzelfall. Und man sollte lieber der Realität ins Auge schauen, wenn das auch Bekehrte angehen kann. Oder schauen wir, was der Herr Jesus zu seinen Leuten in Matthäus Kapitel 5, Vers 13 gesagt hat. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Geschwister, sehen wir das? Erkennen wir das, dass der Herr auf produktive Leute setzt, die in seinem Reich tätig sind? Was glaubt ihr, werden wir uns so verhalten wie die Gemeinde in Laodicea? Oder diesem Beispiel mit dem Familienmann? Glaubt ihr wirklich, dass wir Gott auf diese Art und Weise ehren und so ihm den gebührenden Gottesdienst erweisen? Das bestimmt nicht. Denn es ist ein Zeichen respektive Form des Unglaubens, die Gott mit Sicherheit nicht gefallen kann. Und das ist der wirkliche Kern, um den es hier geht. Lauwarm zu sein ist nichts anderes, als Gott nicht zu gehorchen und sich nicht auf ihn zu verlassen. Wir versündigen uns damit, und das sollte besser nicht der Regel entsprechen, wenn wir so unser Leben gestalten. In Vers 16 wird uns auch der Grund genannt, was geschieht, wenn man nicht von seinem fatalen Koma aufwacht. Der Herr sagt es so: So aber, wenn du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Der zweite Anwendungspunkt, der nun zur Sprache kommt, beteuert: Eine lauwarme Haltung wird von Gott verworfen. Der Herr Jesus hat also vor, solche Leute aus seinem Mund auszuspeien. An dieser Stelle lohnt es sich, den griechischen Begriff bezüglich dem Wort ausspeien heranzuziehen, denn es ist ein sehr harter Begriff. Das in Offenbarung Kapitel 3, Vers 16 mit Erbrechen übersetzte Verb vermittelt eine gewaltsam körperliche Ausstoßung. Die Heilige Schrift nutzt diese bildliche Handlung als Metapher für Gottes tiefe Abscheu vor gebrochener Bundestreue. Parallelen zum Alten Testament verstärken dieses Bild. In Levitikus Kapitel 18, die Verse 24 bis 25, hören wir dies. Denn durch all das haben sich die Heiden verunreinigt, die ich vor euch her austreibe, und dadurch ist das Land verunreinigt worden. Und ich suchte ihre Schuld an den Heiden, sodass das Land seine Einwohner ausspeit. Im Kontext von Kapitel 18 warnt Gott sein eigenes Volk davor, nicht dieselben Gräuel wie die Heiden zu tun. Der prophetische Ton der Offenbarung spiegelt diese früheren Warnungen vor dem Bund wider. Wohlgemerkt, das Wort ausspeien kommt im Neuen Testament nur bei unserem Abschnitt vor und es ist kein mildes Missfallen, sondern eine entschiedene Ablehnung und verdeutlicht die Gefahr der geistlichen Mittelmäßigkeit. Und auch wir bleiben nicht davor bewahrt, wenn wir uns in so einer Konstitution befinden und keine Umkehr beherzigen. Auch wir werden ausgespielt werden, da das Erbrechen Gottes Intoleranz gegenüber unserer Untreue symbolisiert. Und so wie der Herr das Land im dritten Buch Mose Gesetzesverbrecher vertrieben hat, so wird auch uns er aus der engen Gemeinschaft endgültig ausschließen. Und gestehen wir uns ein, dass es selbstverständlich ist, dass der Herr so handeln muss. Schauen wir, wenn ein Mitarbeiter in einer Firma nicht seinen Pflichten gerecht wird, dann muss man ihn nicht gleich kündigen. Man kann ihn zuerst darauf aufmerksam machen, dass das nicht in Ordnung ist, was er momentan gerade anstellt. Und dass man von ihm eine aufrichtige Kehrtwende erwartet. Aber wenn dann von ihm nichts kommt, wenn er nicht die Alarmierung seines Chefs wahrnimmt, dann hat man keine Verwendung mehr für ihn. Er würde umsonst bezahlt werden für einen Dienst, den er nicht vollzieht. Und so eine Person muss fristlos seinen Platz verlassen. Viele Christen können daher in dieser ernsten Gefahr stehen und jeder sollte sich besser die Frage stellen, ob das einer von uns betrifft. Bist du jemand, der sich als lauwarm bezeichnen kann? Wenn ja, dann sei dir der Drohung bewusst, dass auch der Herr dich nicht verschonen wird, dass er dich aus seiner Versammlung mit aller Konsequenz entfernen wird, dass er dich auf ewig verdammen wird, da du nicht die essentiellen Maßnahmen getroffen hast. Worauf wartest du also noch? Denn in deinen Ohren sollte es laut zu vernehmen sein, wenn der Herr bekräftigt, ich werde dich ausschreien. Du bist mir kotzübel geworden, unerträglich und entsetzlich, gar nicht zu verdauen, überhaupt nicht zu vertragen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als den verkehrten Dreck zu erbrechen, damit ich mich nicht mehr weiter mit diesem Problem auseinandersetzen muss. Hast du das glasklar begriffen? In Vers 17 sehen wir dann die ausführliche Erläuterung, warum der Herr nach solchen drastischen Mitteln greift. Da betont er Folgendes: Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Die Gemeinde in Laodicea erhebt also den Anspruch darauf, dass sie reich sind, im Überfluss haben und es ihnen an nichts mangelt. Was ist hier explizit gemeint? Der materielle oder geistliche Reichtum? Oder ist es vielleicht eine Anspielung auf beides? Die Antwort bezieht sich auf beide Standpunkte, wo wir gleich darauf näher eingehen werden. Doch der dritte Anwendungspunkt für heute wäre: Eine lauwarme Haltung hat eine erhebliche Fehleinschätzung. Die Gemeinde in Laodicea hat sich selbst für reich erklärt. Ihre Position in den Augen Gottes haben sie als herrlich deklariert. Und ihrer Einschätzung zufolge war es überaus fantastisch, wie sie ausgestattet waren. Sie beziehen sich auf den Überfluss, der zur Verfügung steht. Im Griechischen wird der Überfluss mit "Ich bin reich geworden" übersetzt. Das heißt, dass sich die Gemeinde von Laodicea aufgrund ihres materiellen Wohlstands in einem guten Zustand bewährte. Warum auch materiell, werden wir gleich feststellen können. Und sie fügen noch hinzu, dass es ihnen an nichts mangelt. Mit anderen Worten sind sie auf niemanden mehr angewiesen, da sie sich in einer herausragenden Stellung befinden. Was soll ihnen denn noch fehlen, wenn man alle Möglichkeiten besitzt? Absolute Sicherheit ist gegeben und die Erlösung ist in festen Händen. Das Reichsein, der Überfluss und der ausgebliebene Mangel haben zu dieser Schlussfolgerung geführt. Und es war nicht der Herr, der sie so eingestuft hat, sondern ihr selbstgefälliger Blick. Denn der anschließende Text des Herrn, dass sie in Wirklichkeit arm, elend, erbärmlich, arm, blind und entblößt sind, zeigt ihren tatsächlichen geistlichen Zustand auf. In der Realität haben sie sich komplett falsch bewertet. Was sie in Wahrheit geglaubt haben, hat sich als eine trügerische Illusion entlarvt. Aber was für eine Fehleinschätzung, die sie offiziell preisgeben, und was für eine schreckliche Verblendung, an der man sein Vertrauen setzt. Wohlgemerkt, die Laodicea haben ihren materiellen Reichtum mit ihrem geistlichen Status in Verbindung gebracht. Denn sie sind wie die Israeliten in dieselbe Falle getappt. Die Worte, die nämlich der Herr Jesus zitiert, stammen aus Hoseas prophetische Verurteilung der Israeliten. Hosea Kapitel 12, Vers 9 bestätigt es so: Und Ephraim sagt, ich bin doch reich geworden, habe mir ein Vermögen erworben. In all meinem Erwerb wird man mir keine Schuld nachweisen, die Sünde wäre. Ephraim knüpft also die Sünde, also den geistlichen Teil, mit der physischen Komponente. Und die steht im starken Kontrast zur Gemeinde in Smyrna, die materiell arm, aber geistlich wohlhabend waren. Die keine Kompromisse mit dieser verlogenen Welt eingegangen sind und sich nicht auf materielle Güter verlassen haben. Dagegen waren die Laodicea geistlich bankrott. Ihr Kontostand war desaströs und das haben sie noch als ein Fest zelebriert. Unterschätzen wir daher nicht, dass auch wir uns falsch bewerten können, wo wir eine Haltung besitzen, wo nicht unsere Sünde bekannt wird. Manche Christen glauben nämlich nicht, dass das möglich ist. Doch die Heilige Schrift spricht hier eine ganz klare Sprache. Ein David, der den Geist Gottes gehabt hat, hat Ehebruch begangen und erst als er von Nathan zur Rechenschaft gezogen wurde, hat er seine Sünde bekannt. Aber davor war keine Reue zu konstatieren, dass seine Tat ein schweres Verbrechen gegenüber dem lebendigen Gott war. Wie unverbesserlich er doch war und weiterhin sein Leben genossen hat, als wäre nichts geschehen. Ja, auch echte Christen können sich als rechtschaffen halten, obwohl sie es in ihrem gegenwärtigen Zustand nicht sind. Und nachdem wir uns die Verse 15 bis 17 betrachtet haben, die sich mit dem Problem der Gemeinde befasst haben, sehen wir in den Versen 18 bis 19 die mögliche Lösung der schwierigen Situation. In Vers 18 spricht der Herr, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Der vierte Anwendungspunkt, den wir jetzt aufgreifen, ist jener, eine lauwarme Haltung benötigt die richtige Medizin. Die Lösung ihrer Probleme ist nun gegeben. Um ihre geistliche Armut zu bekämpfen, müssen sie von Christus im Feuer geläutertes Gold kaufen. Es wurde bereits in der Einleitung erwähnt, dass Laodicea ein wohlhabendes Bankenzentrum war. Doch der Herr Jesus verweist hier auf das wahre Gold. Sozusagen ist es das geistliche Gegenstück zu ihrem unbrauchbaren und toten Wohlstand. Und sie können es ausschließlich vom Herrn bekommen. Der Herr will sie also von ihrer materiellen und falschen geistlichen Position abbringen, sodass sie zum richtigen Platz gelangen, die einzig und allein im Glauben betreten werden kann, wo eben dieser unfassbare Schatz des Goldes zu finden ist. Denn der vergänglich wird sie in die ewige Verdammnis bringen. In Malachi Kapitel 3, Vers 3 wird das Läutern des Goldes mit der Gerechtigkeit im Zusammenhang gekennzeichnet. Da lesen wir, er wird zitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern, wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Von dieser Gerechtigkeit ist momentan nichts zu bemerken. Stattdessen sind sie voller Ungerechtigkeit, aber das sich jederzeit ändern kann. In weiterer Folge werden die weißen Kleider herangezogen. Ein wichtiger Industriezweig war die Herstellung von Wolle und Wollkleidung. Insbesondere der hochwertigen, glänzend schwarzen Wolle phrygischer Schafe. Hier besteht möglicherweise ein stärkerer Kontrast zu Laodiceas berühmter schwarzer Wolle. Fakt ist, dass ihre Kleider beschmutzt worden sind, die man nicht mehr anziehen kann. Im Zuge dessen ist eine saubere Kleidung wichtig, damit sie in die Fußstapfen des Herrn treten können. Wie soll man denn mit äußerst befleckten Sachen durch die Gassen ziehen, das einen abstoßenden Effekt hat? Ihre Schande ist demgemäß offenkundig, sodass sie nackt vor dem Herrn sind. Zudem ist die Schande der eigenen Nacktheit zu enthüllen, auch ein Ausdruck der Anklage Gottes gegen Israel und andere Völker wegen Götzendienstes. So Jesaja Kapitel 47, Vers 3 oder Hesekiel Kapitel 16, Vers 36. Diese prophetische Redewendung wird hier wiederholt, um den götzendienerischen Charakter der Sünde Laodiceas hervorzuheben. Ja, wie kann sich der Herr solchen Leuten nähern, der doch selbst in seinem glänzend weißen Gewand angezogen ist? Und die Farbe Weiß wird in Jesaja Kapitel 1, Vers 18 mit Reinheit wiedergegeben. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Dann sollen die Gemeinde Laodicea eine Augensalbe vom Herrn bekommen, damit sie ihre Augen salben. Eines der berühmten laodiceischen Heilmittel war eine phrygische Augensalbe. die Entzündungen heilen soll. Blakelock vermutet, dass diese wahrscheinlich aus getrocknetem Schlamm einer der zahlreichen heißen Quellen der Gegend gestammt hat. Und die Gemeinde in Laodicea fehlt die geistliche Klarsicht. Und diese können sie von Christus bekommen. Deswegen die Augensalbe. Sie sind blind und glauben noch verständig zu sein. Es ist wie, wenn ein geistlich Blinder postuliert, dass er von Gott und die Welt eine Ahnung hat, aber weiterhin in seinen Sünden lebt und nicht einmal seine Fehler erkennt. Deshalb braucht Laodicea die Augensalbe von dem Treuen und Wahrhaftigen, um die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. In 2. Petrus Kapitel 1, Vers 9 wird es prägnant ausgedrückt. Wem dagegen diese Dinge, also die Dinge Gottes, fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Und was gerade über die Laodicea gesagt wurde, betrifft auch uns. Auch wir müssen zum Herrn gehen und geläutertes Gold kaufen, eine Augensalbe holen und die weißen Kleider von ihm besorgen. Nur so wird es uns gelingen, dass wir wahrhaftig reich werden, dass die Schande unserer Blöße zugedeckt wird und dass wir wieder richtig sehen können. Weiterhin heißt es in Vers 19, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Diese Konstruktion, die wir hier vor uns haben, wird ausschließlich auf wiedergeborene Christen im Neuen Testament angewandt. Hebräer Kapitel 12, Vers 6. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Das bedeutet in unserem Fall, dass die Gemeinde in Laodicea unbestritten echte Christi waren. Da die Stelle im Hebräerbrief mit der im Buch der Offenbarung im selben Gedanken stehen. Ungläubige werden in der Bibel niemals als solche betitelt, die er lieb hat, sondern nur Gläubige, echte Christen, die mit dem Herrn in einer Beziehung stehen. Und jetzt können wir hoffentlich besser verstehen, warum der Herr sie aus seinem Mund ausschreien wird, dass sie mit ihm in der Verbindung stehen. Die Aussage daher, dass sie keine echten Christen waren, ist exegetisch ein reines Fiasko. Und diese Phrase in Vers 19 sagt, dass Gott seine Kinder erzieht, auch unter Schmerzen. Das ist auch tröstlich, wenn wir sehen, dass Gott uns nicht mehr durchgehen lässt und unseren desaströsen Zustand überlässt. Diese Erkenntnis ist in der Schrift eine durchgehende Linie. Aber auch die Behauptung, dass der Herr seine Kinder züchtigt, aber seine Kinder nicht aus seinem Mund ausspeien kann, ist ebenso nicht korrekt. Wir haben es gerade vor unseren Augen liegen, beziehungsweise in unserem Text, dass es durchaus geschehen kann. Denn das eine kann das andere bedingen, da eine Verknüpfung zwischen den Dingen besteht. Und nicht umsonst gilt Ihnen dieser Aufruf, so sei nun eifrig und tue Buße. Sie müssen aus Ihrem lauwarmen Zustand aufwachen. Aber wie sind Sie dazu gekommen? Unser fünfter und letzter Anwendungspunkt für heute ist jeder. Eine lauwarme Haltung ist auf die Distanz Gottes zurückzuführen. Dazu ein ausgezeichnetes Beispiel von Gerhard Meyer. Er schreibt, eine Speise wird lau, wenn man sie vom Feuer nimmt. Und ein Christ wird lau, wenn er im Blick auf seinen Herrn auf Distanz geht. Als Glaubende wohnen wir an der heiligen Glut. Wohl ist es gefährlich und auch unbequem, an dieser heiligen Glut zu wohnen. Jesaja 33. Gewiss, solange wir in dieser Welt leben, wird es in unserem Glaubensleben immer wieder ein gewisses Auf und Nieder geben. Wir sind nicht immer gleich brennend und so des Aufrufs bedürftig, seid brennend durch den Heiligen Geist, Römer 12, 11. Doch tödlich wird es dann, wenn man sich in der Distanz vom Herrn ansinnt. Geschwister, wir müssen auf der Hut sein, dass wir nicht in so einen Verfall geraten, geschweige diese Möglichkeit sofort zu unterbinden. Und es ist die Distanz zu Gott, die der ausschlaggebende Grund sein kann, dass wir so in so einer Situation kommen können. Ja, die Entfernung von unserem Herrn birgt eben diese tödliche Gefahr, dass wir lauwarm werden, dass wir weder kalt noch warm sind, dass wir nicht zu nichts mehr zu gebrauchen sind, wo eventuell keine Umkehr stattfinden kann. Der schwere Abstand zu Christus kann auch uns befallen, wenn wir etwas zu einem Götzen machen. Bei der Gemeinde Laodicea war es der materielle Wohlstand. Und wir müssen behutsam sein, dass uns nicht dasselbe widerfährt. Schon der Herr hat gesagt, habt nicht lieb diese Welt. Gibt es etwas in deinem Leben, was du als Götze hast, an das du so hängst, dass du im gleichen Zustand wie die Laodicea bist? Dann hör jetzt gut zu, wenn wir weiter im Text voranschreiten. Denn jetzt sollen sie eifrig Buße tun, denn diese Chance wird nicht ewig dauern. Ein Aufschub ihrerseits sollte nicht toleriert werden. Es gilt jetzt dem Herrn ganz nahe zu sein. Der Götze des Geldes muss verworfen werden und darf nicht wieder ihr Leben dirigieren. Die verlorene Distanz soll beseitigt werden, sodass das Licht Gottes wieder stark in ihre Herzen brennen kann. Und so müssen auch wir in demselben Schema handeln, wenn es einen von uns betrifft. Die Zeit der Prokrastination muss ihr sofortiges Ende haben. Die Gelegenheit des Lebens soll unverzüglich in Anspruch genommen werden. Das Brechen mit dem alten Leben muss in einer radikalen Weise passieren, wo Blicke in der Vergangenheit nicht mehr akzeptiert werden dürfen. Der weite Weg zwischen uns und dem Herrn soll nicht mehr gewährt werden, damit auch wir brennend im Geist sein können. So lasst uns nun dem Herrn ganz nahe sein. Zuletzt werden in den Versen 20 bis 22 der Abschluss behandelt, wie es in allen sieben Briefen üblich ist. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Der verherrlichte Christus hat hier also zu seiner Gemeinde gesprochen, wie einer, der ausgesperrt ist, obwohl ihm das Haus gehört. Nun stellt sich der Herr an die persönliche Tür jedes einzelnen Christen und will wieder eine Wiederanknüpfung bewirken. Er klopft an und macht die Tür nicht mit Gewalt auf, da er kein Tyrann ist, sondern seine Liebe zwischen ihm und den Kindern auf einer freiwilligen und ehrlichen Gemeinschaft basiert. Der Anfänger und Urheber der Neuschöpfung Gottes hat einen Anspruch auf die Seinen und er klopft an mit seiner Stimme. Er, der den Schlüssel Davids hat, er, der die Schlüssel des Todes hat, steht vor der Tür eines Christen und möchte hineingelassen werden. Diese liebende Stimme sollte ernst genommen und nicht verdrängt werden. Sie spricht das Herz an und das Herz ist fähig, darauf zu reagieren oder es zu ignorieren. Es sollte in dieser Welt so sein, dass man immer seine Stimme an erster Stelle an Priorität hat. Da andere Stimmen uns vom Weg abbringen können, sodass Gottes Stimme immer leiser und leiser wird und wo andere dominanter werden. Und wenn wir hören und vertrauen, dann öffnen wir die Tür. Wir lassen ihn in unser Herz und unser Leben rein. Die Tür, die so mit Sünden beladen ist, die so verschmutzt und abwegig ist, dass nur das Wort Gottes es wieder aufsperren kann. Und dadurch soll echter Genuss dauerhaft zum Tragen kommen, wenn man das Mal mit ihm zusammen ist. Wo die Sünden einem vergeben sind und so die volle Lebensgemeinschaft mit ihm wiederhergestellt ist. Der Herr ist die rechte Speise, der wahre Reichtum, welcher die Gemeinde in Laodicea aus dem Blick verloren hat. Diese Speise hat nicht nur Gegenwarts, sondern auch eine Ewigkeitsbedeutung. Sie begründet unsere Hoffnung auf die Verherrlichung. Und das soll jetzt die Laodicea wieder erkennen. Und wenn sie überwinden, so wie der Herr überwunden hat, dann werden sie mit ihm auf dem Thron sitzen, wo er sich gerade befindet. Der Herr selbst war ein treuer Zeuge bis zum Tod gewesen. Ist die Wurzel Davids. Darum hat Gott ihn erhöht. Philipper Kapitel 2, die Verse 9 bis 11. Und den Seinen, den Überwindern, verheißt der Herr, dass sie mit ihm regieren werden. Lukas Osiander drückt es in seinem alten Deutsch markant aus. Und zwar, so werden auch die, welche gegen der Welt Reizungen und Antrieb wieder ihr verdorbenes Fleisch und gegen den Teufel tapfer streiten und überwinden, die himmlische Herrlichkeit und Seligkeit erlangen und mit mir die gottlosen Menschen und den Teufel richten und verdammen. Der Brief endet erneut mit einer Ermahnung an alle, die ein Ohr haben zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Um Christi Botschaft in diesem Brief zu verstehen, damit die Belohnung der Herrschaft mit Christus vollendet wird. Ihr Lieben, Wir sind nun mit allen 7 Gemeinden durch und das nächste Mal starten wir mit Kapitel 4. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.